Direkt aus Europa, Nummer 425, Seite B.
Kulturradio vom RBB. Es ist 9 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In der bosnischen Stadt Srebrenica findet heute eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an das Massaker vor 20 Jahren statt. Dabei sollen in einer Gedenkstätte vor der Stadt 136 neu identifizierte Opfer beigesetzt werden. Serbiens Ministerpräsident Vucic will als Geste der Aussöhnung an der Feier teilnehmen. Kurz vor dem Ende des Bosnienkriegs waren bosnisch-serbische Milizen in die damalige UN-Schutzzone einmarschiert. Sie verschleppten und töteten rund 8000 muslimische Jungen und Männer. Bundespräsident Gauck bezeichnete das Massaker in einem Brief an den Bürgermeister von Srebrenica als Symbol für das Versagen der Völkergemeinschaft. Das Wetter, heute zeitweise sonnig, im Verlauf vorübergehend auch einige Wolken, doch überall trocken. Aktuell in Berlin-Marzahn 12 und in Schöneberg 16 Grad, in Eberswalde 12 und in Ludwigsfelde 16. Bis zum Nachmittag maximal 21 bis 25 Grad. Die Belastung durch Gräserpollen ist heute teils sehr stark. Die Zeit 9.04 Uhr.
Kulturradio. Die Kunst zu hören.
Lara Schneider geht auf ein altsprachliches Gymnasium. Lara macht Abitur, hören wir in einem Gemeinschaftsprogramm des RBB mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.
Eine Schule in Berlin-Steglitz. Heute ist ihr letzter Schultag.
Was bedeutet Abitur?
Also ich dachte halt, das Abitur ist so ein Meilenstein.
Neue Ziele in Angriff nehmen und hoffentlich auch erreichen.
Man bekommt vollkommene Freiheit bei der Gestaltung des Lebens.
Ich bin bereit, die Welt zu überleben.
Feature von Annika Erichsen.
Also ich bin Lara und ich mache gerade Abi.
Abi, Kurzform von Abitur, deutsche Ableitung vom lateinischen Verb abire, weggehen.
Also wir sind ein altsprachliches Gymnasium, das heißt wir müssen Latein machen und Griechisch machen und alle sind sehr auf Elite.
Elite, vom lateinischen Verb exlegere, auslesen.
Eigentlich fühle ich mich bei sowas nicht so angesprochen. In Deutschland machen 50% Abitur, das ist jetzt nicht so krass.
Lirum, larum, Löffel stehen, wer das nicht kann, der kann nicht hier.
Fühlst du dich privilegiert?
Wegen Griechisch und Latein? Ja, es ist halt eine Sprache, also man braucht ein Graecum, wenn man Archäologie studieren will.
Einfach mit der Gamma, der Lehrer hat einen Hammer.
Aber Latein machen viele Schulen, also Latein ist nicht so krass, sag ich mal.
Okay.
Das summiert sich halt dann schon.
Aha.
Deswegen denke ich schon, dass man am Ende mehr mitbekommen hat, auch wenn man die meiste Zeit des Unterrichts irgendwie gepennt hat oder so. Bleibt ja trotzdem irgendwie was hängen.
So, guten Morgen. Ich begrüße Sie alle zusammen.
Guten Morgen.
Ich komme jetzt gleich rum, teile einmal die Aufgaben. Bringe ich Ihnen einmal vorbei. So, die drehen Sie bitte noch nicht um. Ich sage dann ganz genau Bescheid, wenn es losgeht.
Was ist denn so dein Anspruch an dich?
Weißt du, welcher NC oder so? Also besser als 2-0.
NC. Numerus Clausus. Vom lateinischen Numerus, Zahl und Clausus, geschlossen.
Also ab 2-0 wäre ich eigentlich enttäuscht, muss ich sagen.
So, es ist jetzt 8:55. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie dürfen jetzt mit dem Bearbeiten beginnen.
Ja, also ich bin die Mama von Lara. Ich heiße Carola Schneider und beruflich bin ich eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester und arbeite jetzt aber im Rettungsdienst.
Annika, komm mal bitte.
Geboren ist Lara ja in Berlin. Und wir haben auch die erste Zeit in Berlin gewohnt, in Berlin-Steglitz, in einer Vier-Zimmer-Wohnung. Und als die dann zu klein wurde, sind wir dann ins Umland gezogen.
Warum kriegt ihr jetzt Zeugnisse?
Ja, das ist eigentlich
wirklich Quatsch.
Hände fünf in Geschichte. Lara hat drei Geschwister, die jeweils zwei Jahre jünger sind. Lara wird jetzt 18, ihre Schwester ist 16, ihr Bruder Till ist 14 und ihr jüngster Bruder ist 12. Und jetzt ist erst die nächste Prüfung am 16. Juni.
Ja, nee, Mai.
Ach, Mai, meine ich ja.
Berufswahl.
Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, ich werde jetzt Kinderkrankenschwester, meinst du, da wäre auch vielleicht deine Familie enttäuscht?
Gott. Also mein Papa meinte, ich soll mal Medizin studieren, aber es interessiert mich gar nicht. Jetzt hofft er, dass meine Schwester Medizin studieren will, aber es ist so, weil er Medizin studiert hat, weil so viele Bücher hier überall rumliegen und so. Also es ist nicht so, dass er unbedingt will, dass wir Medizin, Jura oder BWL studieren. Aber meine Mama hat ja auch nicht studiert. Meine Großeltern schon gar nicht. Also ich mache jetzt erstmal ein Praktikum.
Und was versprichst du dir davon?
Gar nichts, aber ich kann erst nächstes Jahr meine Ausbildung anfangen. Deswegen muss ich irgendwas machen, damit ich weiter Kindergeld kriege.
Und was willst du für eine Ausbildung machen?
Ich muss erst mal gucken. Also ich würde eigentlich am liebsten Toningenieur studieren, aber es gibt zwei staatliche, wo man studieren kann. Das ist mir ein bisschen zu krass.
Ich bin Hendrik Schneider, Laras Papa und das jetzt inzwischen seit 18 Jahren. Und beruflich bin ich Narkosearzt, Notarzt, Intensivarzt, sowas freiberuflich. Vor anderthalb Jahren haben meine Frau und ich uns getrennt. Die meisten werden das nachvollziehen, dass es eine Weile braucht, bis man da wieder einen Weg im Leben gefunden hat und alles unter einen Hut bekommen hat. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt erstmal für eine Weile in die Schweiz zu gehen, um sozusagen die Situation sich ein bisschen beruhigen zu lassen.
Wie ging dir das denn jetzt mit der Trennung deiner Eltern?
Also bei mir war es jetzt nicht so schlimm. Ich bin ja auch schon alt genug und so.
Sie hat es rational gesehen und konnte auch verstehen, dass da eben einfach auch Unterschiede waren oder sich entwickelt haben im Laufe der Ehe oder auch der Zeit, eben wo sie eben jetzt auch größer war. Aber ich glaube, sie ist doch diejenige von den Vieren, würde ich jetzt mal sagen, die am meisten unter der Trennung leidet, glaube ich. Und dass sie jetzt mit ihrem Freund zusammenzieht, finde ich eigentlich eher noch beruhigend.
Lara und ich ticken sehr, sehr ähnlich. Wo sie ein bisschen anders ist als ich, ist, was so Zuverlässigkeit angeht. Das scheint ihr wichtiger zu sein als mir. Auch was natürlich ihre Partnerschaft angeht, scheint sie zumindest als ich damals konservativer zu sein. Mit 16, 17, 18 und dann gleich zusammenziehen, das ist schon eine Entscheidung. Und ja, da war ich in dem Alter anders.
Was bedeutet denn Freiheit für dich?
Naja, eigentlich ist ja Freiheit Egoismus. Also man tut halt alles, was man will.
Egoismus. Vom lateinisch-griechischen Ego, ich.
Glaubst du, das ist wichtig zum Glücklichsein, dass man alles tun kann, was man will?
Nee, auf gar keinen Fall. Also es wäre dann auch langweilig irgendwann.
Was braucht man zum Glücklichsein?
Naja, man braucht eben erstmal irgendwelche festgesetzten Grenzen oder Regeln, was auch immer. Und dann kann man halt innerhalb dessen irgendwie sein Glück suchen. Ich glaube, wenn man nicht diese Grenzpfeiler irgendwie hat oder diese Eckpfeiler, dann ist man gar nicht frei.
Es sprach Katrin Jähne. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Was ist Deutsch? Nicht nur Bauwerke bereichern das Weltkulturerbe, sondern auch Sitten, Bräuche, Traditionen. Andrea und Justin Westhoff haben sich da in deutschen Landen umgesehen.
Wir stehen jetzt vor einer Knetmaschine, in der wir also unseren Brotteig bearbeiten.
Um ein immaterielles deutsches Kulturerbe zu produzieren.
Deutsches Brot ist einfach Kultur.
Betont Hans-Joachim Blauert, ein Berliner Bäcker.
In vielen Ländern wird Brot gebacken. Diese Geschichte mit der Brotsäuerung kommt ja eigentlich von den Ägyptern und schon seit über 6000 Jahren bekannt. Aber in keinem Teil der Welt hat sich so eine Brotvielfalt herausgebildet wie in Deutschland.
Also das deutsche Brot gehört einfach total zu unserem Lebensalltag dazu. Und ich merke das immer daran, wenn wir jetzt im Urlaub sind, dass wir dann relativ schnell einfach das deutsche Brot vermissen.
Seit 2014 gehört es offiziell zum deutschen immateriellen Kulturerbe.
Brot.
Sorbische Bräuche.
Limmersdorfer Lindenkirchweih.
Reddachdecken.
Der Rattenfänger von Hameln.
Flößerei.
Karneval.
Morsetelegrafie.
Orgelbau.
Die Walz der Handwerksgesellen.
Ist das deutsch? Identifizieren wir uns mit diesem Brauchtum? Professor Christoph Wulff ist Vorsitzender der hiesigen Auswahlkommission und findet:
Das ist sinnvoll.
Wolfgang Kaschuba betrachtet die Sache durch die Brille des Ethnologen.
Wer sind wir? Das kann auf der lokalen Ebene sein, kann auf der regionalen oder nationalen Ebene sein. Und diese Wir-Identitäten hängen in hohem Maße gerade mit solchen Traditionen, Ritualen und Brauchtümern zusammen. Das sind im Kern ja kollektive Rituale.
Wie der deutsche Stammtisch. Aber nicht jeder Brauch, jede Tradition taugt zum Kulturschatz und zum Beleg nationaler Identität. Wolfgang Kaschuba ist auch Mitglied im deutschen Auswahlgremium.
Das Programm insgesamt wäre vor allem eben so gedacht, dass eine intensivere Debatte darüber entsteht, wie gehen wir mit Traditionen um, entsteht daraus so etwas wie ein Wissen von der Gesellschaft, indem wir entweder mehr über die Geschichte wissen oder indem wir Handwerkstechniken oder andere Wissensformen vom Zusammenleben etwa dann pflegen.
Zurück in die Backstube.
Als Deutschland in vielen kleinen Staaten geteilt war, entstanden überall regionale, unterschiedliche Brotsorten.
Jedes Fürstentum wollte seine eigenen Brotsorten haben. Auch durch die Anbauregionen hat sich eine Brotvielfalt herausgebildet. Das Handwerk, darauf ist Bäcker Blauert stolz.
Die Roggenbrote, die werden bei uns mit einer Anbacktemperatur von rund 300 Grad gebacken. Schon am Tag vorher muss der Sauerteig geführt werden.
In den letzten Jahren hat durchschnittlich eine Bäckerei pro Tag zugemacht. Dafür wird die deutsche Brotkultur exportiert. In der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk lernen Menschen aus aller Herren Länder. So wie eine Restaurantbesitzerin aus Uganda.
Unser Plan ist, nach Hause gehen und eine Bäckerei mit deutschen Produkten aufmachen.
Vielleicht kriegt die deutsche Brotbacktradition eines Tages wirklich das UNESCO-Weltkulturerbesiegel.
Das Berliner Landbrot, das Oberkulmer Dinkelbrot und auch der Frankenleib hätten dann gleichgezogen mit der japanischen Küche oder dem türkischen Kaffee.
Hey, Bier.
Und das deutsche Bier? Es steht nicht auf der Liste. Trotz Reinheitsgebots, worauf das deutsche Brauereigewerbe pocht. Was aber unklug war, sagt Christoph Wulff, der Vorsitzende des Auswahlgremiums.
Es ist Handwerkswissen, um das es geht. Es ist nicht in Fabriken verbreitetes Wissen. Das ist nicht unser Thema.
Aber noch ist Hopfen und Malz nicht verloren für das Bier als deutsches Kulturerbe. Denn das Verzeichnis bleibt offen für einen zweiten Anlauf. »27 Nominierte gibt es bisher. Darunter viele musikalische Traditionen, identitätsstiftende Bräuche, wie es die UNESCO-Regeln verlangen. Die sächsischen Knabenchöre, die riesige Theater- und Orchesterlandschaft, die deutschen Arbeiterlieder, die Bewegung der Amateurchöre.
Wir haben 1,4 Millionen Menschen, die in Chören regelmäßig singen. Das ist ein wirklicher Teil unserer Kultur.«
Ende des 18. Jahrhunderts wurden sie Teil der bürgerlichen Emanzipationsbewegung.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie
Gesang und Politik, das Ringen um nationale Identität in Zeiten der deutschen Kleinstaaterei. Die Sehnsucht nach Demokratie und Freiheit.
Die Gedanken sind frei.
Und dann die Arbeiterlieder,
und Arbeit,
die vom schweren Los erzählen
an die Türe pocht,
und Kampfeswillen ausdrücken.
Bete Gott, denn Zeit ist
rot. Arbeitersängervereine schlossen sich zusammen im Deutschen Arbeitersängerbund. Sie dienten als Unterschlupf, nachdem mit Bismarcks Sozialistengesetzen ab 1878 politische Betätigung verboten worden war. Auch die bürgerliche Jugendbewegung Wandervogel, gegründet Anfang des 20. Jahrhunderts, stimulierte die Chorkultur in Deutschland.
Sie werden mit dem Volkslied den Patriotismus stärken und damit das allgemeine Band, das alle umschließen soll.
Das rief Kaiser Wilhelm 1903 den Sängern beim alljährlichen Sängerwettkampf zu.
Christoph Wulff sagt dazu:
Diese Traditionen sind ganz oft missbraucht worden, nicht um den völkischen Geist zu fördern. Und das hat gerade in der 68er-Generation eine große Skepsis diesen Dingen gegenüber erzeugt.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht.
Der Hans-Eisler-Chor zusammen mit einigen anderen sorgte für eine Initialzündung für das kulturelle, nicht-kirchliche Chorleben in Westdeutschland.
Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn.
So stehen nun auch die Lieder der deutschen Arbeiterbewegung auf der Liste der Kulturerbevorschläge. Ein paar der bekanntesten hat Hans Eisler komponiert.
Ja, das hat einige schon erstaunt. Arbeiterlieder als Teil des deutschen Kulturerbes?
Behutsam tragen die Finkenväter ihren größten Schatz, Buchfinkenhähne im verhüllten Käfig. So können die Finken die vermeintlichen Rivalen hören und singen gegen sie an.
Die Finkenmanöver im Harz. Als deutsches Kulturerbe vorgeschlagen von Sachsen-Anhalt. Der MDR berichtete darüber. Eine alte Tradition. Früher wurden dort die kleinen Singvögel mit Leimruten und Netzen gefangen, um sie zu verspeisen. Dagegen ist der Sängerwettstreit der Finken im Harz ein schöner Frühlingsbrauch.
Das sind vor allen Dingen regionale Besonderheiten, die aber in ihrer Summe unsere ganze deutsche nationale Identität als Kulturnation ausmachen.
Sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei der Vorstellung der deutschen Liste zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Und der Präsident des Deutschen Kulturrates, Professor Christian Höppner, ergänzt:
Wir haben durch die Vielstaaterei eine Fülle von kulturellen Produktionen und viele sehr unterschiedliche Traditionen.
Das Wesentliche am deutschen Verfahren ist, im Unterschied zu allen anderen Ländern, die Selbstbewerbung. Jeder kann das tun. Die Liste ist offen für immer weitere Vorschläge aus allen deutschen Landen.
Liebe Gäste aus fernen Gegenden Deutschlands, die Sie gekommen sind nach Nordfriesland, hierher, um heute am 21. Februar Bieke zu feiern, das Nationalfest der Friesen.
Da freut sich der Bürgermeister von Nibül. Bieke bedeutet Zeichen, Seezeichen oder Feuermal. Riesige Holz- und Reisighaufen werden aufgeschichtet und angezündet. Früher, um böse Geister zu vertreiben oder um die Walfänger zu verabschieden. Nachdem die Tradition etwas eingeschlafen war, erhielt das Fest neue Impulse durch ein wiedererstarkendes nordfriesisches Regionalbewusstsein seit den 1970er Jahren. Mit vorläufigem Höhepunkt 2014.
In diesem Jahr etwas ganz Besonderes, weil das Bieke-Fest jetzt in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden ist.
Gut für die Friesen.
Also das friesische Bieke-Brennen würde sicherlich nicht auf die Weltliste kommen.
Noch gibt es für keine deutsche Tradition das internationale Gütesiegel. Aber einer der 27 Vorschläge im bundesdeutschen Kulturerbeverzeichnis hat es doch schon eine Stufe höher geschafft.
Wir haben jetzt die Genossenschaften nominiert für die Weltliste, weil wir damit ein Zeichen setzen wollten, dass es nicht primär um regionale oder nationale Traditionen nur gehen kann, sondern hier kommen Traditionen der Arbeiterbewegung, Traditionen der Stadtgeschichte zusammen mit aktuellen Bewegungen, die wir gerade in den Städten haben, wie Menschen hier zu Wohnraum kommen und das in genossenschaftlichem Wege verfolgen.
Diese Idee verweist auf ein zentrales Kapitel deutscher und auch europäischer Geschichte. Bauernbefreiung, Landflucht und Industrialisierung hatten dramatische soziale Missstände im 19. Jahrhundert zur Folge. Verarmte Kleinbauern und Handwerker drängten in die neu entstandenen Fabriken. Das Heer der Arbeiter wuchs und damit auch massenhafte Verelendung in den Städten. Was tun, fragt der Hermann Schulze
aus Delitzsch.
Hermann Schulze-Delitzsch rief 1850 aus Mangel an Kapital unter den kleinen Gewerbetreibenden den Delitzscher Vorschussverein ins Leben und gab damit die Chance für eine berufliche Neuorientierung.
Er sah, wie die kleinen Handwerksbetriebe unter dem Druck der Industriekonkurrenz zusammenbrachen. Darum gründete Schulze-Delitzsch die erste Produktionsgenossenschaft von Schuhmachern.
Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.
Hinzu kam Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Der Bürgermeister aus Flammersfeld im Westerwald empörte sich besonders über die Wucherzinsen für arme Bauern. Er organisierte bäuerliche Zusammenschlüsse und Darlehenskassen für unbemittelte Landwirte, aus denen das bis heute erfolgreiche Agrargenossenschaftswesen und vor allem die Raiffeisenbanken wurden. In vielen Städten entstanden bereits um 1850 erste Wohnungsbaugenossenschaften. Der Schotte Robert Owen hatte bereits 1799 versucht, die Arbeiter in seiner Baumwollspinnerei gemeinschaftlich zu organisieren. Dennoch darf sich die Genossenschaftsidee als deutsches Kulturerbe verstehen. Nirgendwo sonst ist sie so konsequent entwickelt und gelebt worden wie hierzulande. 20 Millionen Menschen sind heute in Deutschland genossenschaftlich organisiert. Über 800 Millionen weltweit.
Natürlich gehört zur deutschen Kultur und Identität auch, dass man Feste feiern kann. Und Feste feiern. So stehen auf der Erbeliste die Passionsspiele in Oberammergau oder die Bräuche der Sorben, vor allem aber der Karneval.
A, B, C, D. Aachen, Bonn, Colonia, also Köln, Düsseldorf. Die Jeckenhochburgen am Rhein sind deutsches immaterielles Kulturgut. Gemeinsam.
Es gibt ja so eine Art von rheinischer Kultur, von rheinischer Identität, von einem rheinischen Lebensgefühl, möchte ich fast sprechen. Die Unterschiede würde ich als marginal bezeichnen.
Sagt Dr. Markus Leifeld. Er ist Historiker und war als Mitglied des Bonner Festkomitees maßgeblich beteiligt an der Bewerbung. Für ihn ist Karneval als Teil der regionalen Identität typisch für die deutsche Kultur, die nicht homogen sein kann.
Die alte geburtsständische Gesellschaft ist untergegangen. Eine bürgerliche Gesellschaft musste sich entwickeln. Nicht nur das, sondern das Rheinland wurde nun auch zunächst von Paris aus regiert, dann ab 1815 von Berlin aus. Und in dieser Situation fürchteten die Rheinländer einfach um den Verlust ihrer Tradition, um den Verlust ihrer Identität. Und das beantworteten sie damit, dass sie einen neuen Karneval entstehen ließen.
Die ehemals freie Reichsstadt Köln ging voran.
Der erste Rosenmontagszug 1823, der war nichts anderes als eine identitätsstiftende Rückbesinnung auf die guten alten Zeiten.
Es ging aber nicht nur um Nostalgie. Die Umzüge stellten auch eine Parodie der rheinischen Katholiken auf die preußisch-protestantische Besatzung mit ihren Märschen und Paraden dar.
Und weil die bundesweite Kulturerbesammlung die nationale Identität in ihrer regionalen Vielfalt zeigen soll, hat es auch die schwäbisch-alemannische Fasenacht auf die Liste geschafft.
Die Fasenacht im Süden Deutschlands ist ebenfalls eine sehr alte Tradition, aber anders als der städtische rheinische Karneval eher im dörflichen verwurzelt. Und eng verbunden mit der lokalen Volks- und Handwerkskunst. Total vermummt mit geschnitzten Holzmasken und handgefertigten Kostümen ziehen die Narren durch die Orte. So wie vielerorts wurden ursprünglich heidnische Frühlingsbräuche und Umzüge zur Geistervertreibung irgendwann verbunden mit dem christlichen Schwellenfest vor der Osterfastenzeit. Ein Spiel mit Identitäten. Maskieren, verkleiden, jemand anders sein.
Dass kulturelle Identität nichts Starres ist, sagt Wolfgang Kaschuba.
Man kann vielleicht bis in die 1950er, 60er Jahre eher sagen, wir werden hineingeboren in kulturelle Zusammenhänge. Und dann blieb ich mein Leben lang katholisch oder muslimisch, Handwerker, Tochter oder Professorensohn. Heute haben wir sehr viele Wahlmöglichkeiten. Wenn wir viele kleine Identitäten haben, können wir mit denen spielerischer umgehen, als wenn wir eine große Schwere haben, die gerade in der europäischen Geschichte eben oft zu Mord und Totschlag geführt haben.
Die Europäer haben sich lange einem erweiterten Kultur- und Identitätsbegriff verweigert, wie ihn die UNESCO vorsieht. Nur zögerlich sind sie der Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes beigetreten. Deutschland besonders spät. Lange waren die großen Nationen der Meinung, dass allein Bauten Völker repräsentieren können. Der Vorsitzende des hiesigen Auswahlgremiums, Professor Christoph Wulff.
Und nun kamen einige Länder und einige Kulturen und sagten, na ja, wir haben nicht solche großen Bauten, aber wir haben natürlich auch Kultur. Tänze, Gesänge, Handwerkswissen. Zumal ja oft diese Bauten nur entstehen können, wenn es Praktiken gibt, immaterielle Praktiken, mit denen die gebaut und hergestellt werden.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 424. Deutschland, wie wir es heute kennen, gibt es erst seit dem 3. Oktober 1990. Das Deutsche Reich, das es von 1871 angegeben hatte, wurde im Mai 1945 von den 4 Alliierten übernommen. Das Land wurde in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Aus den 3 Westzonen wurde 1949 die Bundesrepublik und in der sowjetischen Zone wurde die DDR gegründet. Berlin sollte von den 4 Besatzungsmächten gemeinsam regiert werden, aber am 13. August 1961 hat die DDR an der Grenze zu den 3 westlichen Sektoren eine Mauer gebaut. Berlin war eins der 11 Bundesländer der Bundesrepublik, aber das galt nur für West-Berlin. Ost-Berlin war die Hauptstadt der DDR. Während in der Bundesrepublik jedes Land seine eigene Regierung hat, gab es in der DDR ab 1952 statt der 5 Länder nur noch Bezirke. Und diese 15 Bezirke wurden zentral von Ost-Berlin aus regiert. Die Länder wurden erst 1990 wiederhergestellt, damit sie der Bundesrepublik beitreten konnten. Ost-Berlin war der Ostteil der von den 4 Alliierten verwalteten Stadt, wurde aber nun ein Land und dieses Land wurde dann mit West-Berlin vereinigt. Im vereinigten Berlin hatte man große Schwierigkeiten, da West-Berlin von der sowjetischen Besatzungszone und ab 1949 von der DDR umgeben war, hatten viele große Firmen ihren Hauptsitz in den Westen verlegt und sind nicht wieder zurückgekehrt. Innerhalb von 15 Jahren verließen 1,6 Millionen der 3,4 Millionen Berliner die Stadt und 1,66 Millionen neue Bürger zogen zu. Deshalb kann man sagen, dass aus Berlin eine andere Stadt geworden ist. Unter den 16 deutschen Ländern sind 3 Stadtstaaten, Berlin, Bremen und Hamburg. Da ist das Stadtoberhaupt gleichzeitig der Chef der Landesregierung. Die Minister der Landesregierung bezeichnet man in den 3 Stadtstaaten als Senatoren und die Regierung als Senat. Das Stadtoberhaupt bezeichnet man in Hamburg und Bremen wie in allen anderen Städten als Bürgermeister, in Berlin aber als regierenden Bürgermeister, um darauf hinzuweisen, dass er gleichzeitig Regierungschef des Landes ist. Aber in Ostberlin gab es keine Landesregierung, sondern nur eine Stadtverwaltung, den Magistrat. Die Westberliner Polizei unterstand dem Innensenator, also dem Innenminister des Landes, während die Ostberliner Polizei dem Innenminister der DDR unterstand. Bis zur Wiedervereinigung war die Zusammenarbeit sehr schwierig. Die sogenannten Volkspolizisten der DDR durften nicht in Westberlin, die Westberliner Polizisten nicht in Ostberlin tätig werden. Solange es die Mauer gab, war das nur dann ein Problem, wenn ein Ostberliner illegal in den Westen wollte. Nach der Öffnung der Mauer am Abend des 9. November 1989 konnten sich aber Kriminelle in der ganzen Stadt frei bewegen. Da kam es vor, dass eine Westberliner Bank überfallen wurde und die Verbrecher mit ihrer Beute schnell in den Ostteil der Stadt fuhren, die Westberliner Polizei sie dorthin aber nicht verfolgen konnte. Während dieser 11 Monate hatten es die Kriminellen in Berlin gut. Erst am 26. September haben der Magistrat von Ostberlin und der Senat von Westberlin beschlossen, dass es ab 1. Oktober ab 13 Uhr nur noch eine Gesamtberliner Polizei geben sollte. Das hat der Ostberliner Polizeipräsident aber erst erfahren, als das in der Zeitung stand, denn dem Magistrat, der das mit dem Westberliner Senat vereinbart hatte, unterstand er ja nicht, und auf Westberliner Seite akzeptierte man ihn nicht als Gesprächspartner, weil er als Mitglied der Kommunistischen Partei zur Funktionärselite der DDR gehörte. Deshalb konnte er seinen Leuten nicht sagen, was nun aus ihnen werden sollte. Das war schlimm. Das Konzept für die Übertragung der Polizeiverantwortung für ganz Berlin auf den Westberliner Polizeipräsidenten hat der selber entwickelt und der Innensenator hat allem zugestimmt. Westberlin war damals in 5 Polizeidirektionen aufgeteilt und 3 davon grenzten an Ostberlin, die Direktionen 1, 3 und 5. Und die wurden dann am 1. Oktober um 13 Uhr nach Osten ausgedenkt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 424. Danke.